Wir kommen zur Offenbarung 11, zum zweiten Teil. So, wir haben ja das letzte Mal gesehen, wie die Danielsche Jahrwoche in der Prophetie die entscheidende Rolle spielt. Wir haben ja auch gesehen, wie man sie berechnet. Und ich denke, dass ganz wichtig ist, dass wir hier letztendlich den zweiten Teil dieser Jahrwoche haben. Und zwar, ich lese uns von Vers 15 bis zum Ende von Kapitel 11. Und der siebte Engel stieß in die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen: Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Gesalbten zuteil geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, Herr Gott, du Allmächtiger, der du bist, der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Und die Heiden sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen. Und die Zeit oder der Zeitpunkt, dass die Toten gerichtet werden, und dass du den Lohn gibst deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Heiligtum, und es geschahen Blitze, Stimmen, Donner, Erdbeben und ein großer Hagel. Wir haben hier letztendlich die Passage, von der die Bibel sagt, es ist das dritte Wehe. Wir haben ja gesehen, wie die Posaunengerichte aufgeteilt sind. In vier allgemeine Posaunengerichte, die eher Gnadegerichte, rufende Gerichte sind. Und wie dann das Posaunengericht 5, 6, 7 gleichzeitig Wehe Nummer 1, 2 und 3 ist. Und dass mit diesem Einsetzen dieser Gerichte praktisch auch bereits der Übergang zu den Zorngerichten geschieht. Die Wehe sind bereits Zorn. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass hier die letzte Phase des Übergangs, und zwar, es muss uns einfach klar sein von der Heilsgeschichte her, das Heil war ursprünglich alles für Israel, Römer 9, 4. Und dann ging es in der Apostelgeschichte eine Übergangsphase von Israel zu den Heiden. Und das ist immer eine Übergangsphase. Ist nie bündig, sondern immer eine Übergangsphase. Und genau das Gleiche passiert wieder bei der Wiederkunft Jesu Christi. Das heißt, es ist wieder eine Heilszeit, die nicht bündig ist, sondern die wieder übergeht. Das Heil geht dann von den Heiden hin zu Israel. Wir haben ja gesehen, wie das eine riesige Rolle spielt, von der Prophetie her, diese dreieinhalb Jahre, diese 1260 Tage oder 42 Monate. Und das sind genau die zweimal dreieinhalb Jahre der Danielsche Jahrwoche. Das heißt ja, in der Mitte der Jahrwoche wird es passieren. Dort lässt der Antichrist dann die Maske fallen und dann sieht man ihn. Und ich denke, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, dann sieht man ja in unserem Kapitel 11, wie hier praktisch der erste Teil, und dann haben wir den zweiten Teil im heutigen Text, wie das hier passiert. Und zwar, was von ganz großer Bedeutung ist, bevor wir das überhaupt betrachten, ich möchte einfach betonen, dass alle Zeichen und alle Hinweise der Bibel, der gesamten Heilige Schrift, darauf hindeutet, dass die Entrückung der Gemeinde Jesu, das heißt die unsichtbare Wiederkunft Jesu zwischen Kapitel 11, 15 und Kapitel 11, 19 geschieht. Eigentlich ist 12 gehört auch noch dazu. Und zwar, es gibt in anderen Texten, in Lesarten, ist sogar hier die Stelle weggelassen, der du warst und der du kommst. Und zwar das, der du kommst, ist weggelassen. Im alten Rezeptus ist noch drin. Und zwar ist aber die letzte Stelle, wo es heißt, dass er kommt. Und ab diesem Zeitpunkt redet die Bibel nicht mehr davon, dass er kommt, weil er nämlich gekommen ist. Und hier verdichtet sich alles auf die Wiederkunft Jesu hin. Jetzt möchte ich aber, bevor man das beweist von der Schrift her, möchte ich nochmal etwas klar machen, dass die Bibel absolut von einer Wiederkunft Jesu ausgeht. Die wahren Gläubigen haben über alle Epochen hin immer die Wiederkunft Jesu erwartet. Nur die Ungläubigen oder die Nichtgläubigen haben die Wiederkunft Jesu nicht erwartet. Die wahren Gläubigen waren in der Regel immer in Naherwartung. Es gibt aber drei Theorien. Theorie 1 heißt, die Wiederkunft Jesu wird bei Offenbarung 4 sein. Und zwar, weil dann die Sendschreiber vorbei sind und praktisch in dem Fall die Epoche der Gemeinde abgeschlossen ist. Das heißt, die Gemeinde Jesu würde in dem Fall vor allem, was in der Offenbarung geschieht, bewahrt werden. Es würde ja gar nichts passieren. Sie würde weder der Antichrist sehen, noch mit ihm was zu tun haben, noch im Geringsten in diese Wehe hineingenommen werden. Die zweite Theorie besagt, dass die Entrückung in der Mitte ist, genau nach diesen 3,5 Jahren. Also analog, wir haben ja gesehen, Daniel 9,27, dass genau in der Mitte die Hälfte der Jahrwoche ist. Das ist die zweite Theorie, dass es sagt, wir werden 3,5 Jahre hineingehen. Drum heißt es auch in Offenbarung 3, Vers 10, er wird uns bewahren heraus aus der Versuchung. Das heißt, wir gehen rein und werden draus heraus bewahrt und dass dann der Antichrist sich offenbart. Dritte Theorie, die kommt vom Calvinismus, die ja auch nicht glauben, dass es 1000-jähriges Reich gibt, sondern die glauben, dass eine Weltherrschaft ähnlich, wie soll ich sagen, die Katholiken haben das gleiche geglaubt, dass alle katholisch werden, einfach das Christentum die ganze Welt beherrscht, dass das kommen wird. Und die glauben, dass dann die gar keine Entrückung geschieht, sondern dass nur eine sichtbare Wiederkunft gibt am Schluss. Das glauben auch die Adventisten. Das heißt, diese drei Theorien stehen im Raum in der Christenheit. Und ich möchte jetzt zuerst beweisen von der Bibel her, bevor man den Text angeht, dass die Bibel absolut von zwei Wiederkünften Jesu ausgeht, von einer sichtbaren und einer unsichtbaren. Dass zweimal eine Wiederkunft geschieht. Oder anders ausdrückt, dass die Wiederkunft Jesu Christi in zwei Etappen passieren wird. Vielleicht noch was zu dem Bildle. Das Bildle hat eigentlich Schuhe alt. Also das, was ich ganz draufgegangen ist, das war mir schon klar, weil da lang der Kopierer der Regel nicht. Das heißt die Ewigkeiten. Da beginnt die Ewigkeit. Und zwar, ich habe das dargestellt, und zwar zu dem Bild muss man erklären, was unter dem Strich ist. In der Mitte ist schon ein dicker Strich. Was unter dem Strich ist, ist praktisch die Transzendenz. Das heißt, das ist das bei den Verstorbenen. Dort sieht man das Totenreich, der Sheol oder der Hades. Und dort sieht man auch die Auferstehungen. Was über dem Strich ist, ist, was bei den Lebenden geschieht. Und da sieht man einfach etwas ganz nüchtern. Das heißt, die Wiederkunft Jesu geschieht, oben bei Ziffer 6. In derselben Sekunde, wenn die Wiederkunft Jesu geschieht, die Entrückung der Gemeinde, dann leert sich praktisch das Paradies, der Vorhimmel. Die steht auf, die Tote in Christo, werdet mit der Gemeinde und dem Herr Jesus vereinigt und geht in den Himmel. Und dann ist im Himmel, in diesen 3,5 Jahren, ist dann das Preisgericht Jesu Christi, wo die Gläubigen gemessen werden, was mit ihrer Frucht los war. Dort ist Preisgericht. Zur selben Zeit wird auf der Erde der Antichrist offenbar. Diese Zeit nennt die Bibel die Not Jakobs. Dann bricht praktisch dieses furchtbare antichristliche Zeitalter hervor. Wir werden ab Kapitel 13 sehen, was das bedeutet. Wir werden das Bild immer wieder brauchen. Und in dem Moment, wie das passiert, kommt praktisch von der Danielschen Jahrwoche die zweite Hälfte. Und die Bibel lehrt, dass der Teufel aus dem Himmel herausgeworfen wird. Er wird dann in Menschengestalt im Antichrist auf der Erde sein. Das heißt, auf der Erde wird die schrecklichste Zeit sein, die es jemals gab. Die Bibel nennt es ausdrücklich die Not Jakobs. Es wird die härteste Verfolgung über Israel sein, die es jemals gab. Härter wie das, was im Dritten Reich passiert ist. Und dann auf dem Höhepunkt wird die Schlacht von Harmageddon sein. Das heißt, im Tal Megiddo in Israel wird Gott praktisch alle Völker, und zwar alle Kriegsheere, das heißt die Truppe der ganzen Welt, werden dort zusammenkommen zur letzten Schlacht. Und auf dem Höhepunkt dieser Schlacht, das wird am Abend sein, wird der Herr Jesus sichtbar zusammen mit den Heiligen, mit den Entrückten, in Jerusalem der Ölberg betreten. Der Ölberg wird auseinanderbrechen. Und dann wird das 1000-jährige Reich anbrechen, diese große Friedenszeit. Am Ende vom 1000-jährigen Reich werden dann die restlichen Toten auferstehen. Zu Beginn des 1000-jährigen Reichs gibt es nur eine kleine Auferstehung. Die Märtyrer, praktisch dieser zweiten Hälfte der Danielschen Jahrwoche, die davon auferstehen, weil die bei der Entrückung ja nicht dabei waren. Aber dann, am Schluss, werden alle Menschen auferstehen, die nicht Gotteskinder sind, die nicht gerettet sind, werden von großer weißer Thron gehen und werden dann ihr Urteil empfangen. Und dann am Schluss bricht das an, was die Bibel sagt, 4 Orte. Neuer Himmel, neue Erde, das neue Jerusalem und die Hölle. Das neue Jerusalem ist identisch mit der Gemeinde. Neue Himmel, neue Erde, hat stark mit Israel zu tun. Sagen wir, da gibt es nur Dinge, wo die Bibel nicht beschreibt, das wollen wir einfach auflassen. Aber dann am Schluss ist praktisch, bricht die Ewigkeit, eigentlich ist Mehrzahl, es sind nicht Ewigkeit, sondern Ewigkeiten. Dann bricht Ewigkeit an.
Und was wir jetzt heute betrachten möchten, ist die Ziffer 6. Diese Wiederkunft Jesu, nicht mit den Gläubigen nach Jerusalem, sondern diese unsichtbare Wiederkunft. Und dazu müssen wir ein paar Dinge wissen. Und zwar Johannes 14, 1 bis 3. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das heißt, das ist eine ganz klare Verheißung, dass der Herr Jesus kommt, separat für die Gläubiger, um sie zu sich zu holen. Wenn er auf der Ölberg wiederkommt, kommt er, um das tausendjährige Reich aufzurichten. Um eine irdische Herrschaft auf der Welt zu installieren. Aber er sagt ausdrücklich, aber die Gläubigen zu sich holen. Und Johannes 17, 24 sagt auch nochmal was ganz Klares. Er sagt, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Das heißt, Herr Jesus, sein Wunsch ist, dass die Gläubigen bei ihm sind. Und aus dem Grund wird etwas passieren. Wird er wiederkommen für die Gläubigen. Und er kommt ein zweites Mal wieder für die Welt, um hier etwas zu tun. Wenn man es genau nimmt, kommt er nicht für die Welt, sondern für sein Volk Israel. Nämlich um es zu retten, um der Heilige Geist auszugießen über Israel auf einmal. Und dann kommt er indirekt auch für die Welt, weil die werden von dieser Segnung profitieren. Matthäus 24, 3 sagt ganz klar, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Das Wort heißt Parousie. Und zwar, ich habe es dann auf der Rückseite einmal aufgeschlüsselt, wenn man geschwind rumdreht. Dieses Wort Parousia, das bedeutet, das Dabeisein, die Gegenwart oder die Anwesenheit. Das heißt also, die Bibel legt vom Grundtextwort her nicht unbedingt den Akzent drauf, dass er kommt, sondern dass er anwesend ist. Das heißt, es geht um die Gegenwart Jesu, dass der Jesus wirklich dann gegenwärtig ist auch für seine Heiligen. Menge hat es so in seinem Wörterbuch dargelegt, das Dabeisein, die Gegenwart, die Anwesenheit, das Innewohnen, das Dasein, die Ankunft, besonders die Wiederkunft Christi zum Gericht, anwesende Kriegsmacht. Das ist übrigens ein Schreibfehler, Wiederkunft schreiben mit E. Wortbedeutung nach Bauer, der Bauer ist eher das theologische Wörterbuch, der sagt, die Anwesenheit, die Gegenwart, die Ankunft als Eintritt der Anwesenheit, das scheint mir die tiefste Bedeutung dieses Wortes zu sein. Der Eintritt der Anwesenheit, also punktuell, das, was wir unter Wiederkunft verstehen. Darum haben wir auch Wiederkunft übersetzt in der Schlachter. Und da ist einfach der Normalzustand im allgemein üblichen Sinne von Menschen. Meine erneute Ankunft bei euch, meine Rückkehr zu euch. Wirklich im tiefsten Sinne des Wortes, eine Person kehrt zurück. Von der Reise zum Beispiel, das ist gemeint. Dann, im besonderen technischen Sinn, wird es von Christus und vom Antichristus beschrieben. Ich habe ja gezeigt, dass es praktisch zwei Geheimnisse gibt. Das Geheimnis des Christus, haben wir ja studiert, und das Geheimnis des Antichristus. Und dass es beides im Prinzip identisch ist, in der Endzeit, dass der Antichrist der Herr Jesus nachmacht. Und dass das Geheimnis genau praktisch eine Täuschung ist von dem, was echt ist. Dieser Terminus technicus vollzieht sich in doppelter Richtung. Und zwar, da heißt es, ist ein sakraler Ausdruck, das Hervortreten der verborgenen Gottheit, ihre Gegenwart durch Machtentfaltung. Also da kommt dann das, was wir eher vom Geistlichen her erwartet, dass der Herr Jesus wiederkommt. Auch die messianische Ankunft. Das Wort ist aber so, und das ist eigentlich das, wo manchmal zu Verwirrung führt, es wird auch für die sichtbare Wiederkunft verwendet. Bloß da ist eine interessante Sache, da steht ein Wort davor. Wir feiern ja alle, wer ein bisschen den Kalender kennt, man sagt ja in der Kirche ja Epiphanias. Und Epiphanias, das war auch im Endeffekt von den Orthodoxen eher auch die Geburt. Und zwar Epiphanias bedeutet Erscheinung. Es gibt so ein Wort, die Epiphanias, das heißt das Erscheinen seiner Parousie. Und für die sichtbare Wiederkunft, sagt die Bibel, das Erscheinen, das sichtbare Erscheinen seiner Wiederkunft. Und für die Entrückung sagt sie nur die Parousie, die Wiederkunft. Also so ist das Wort gemeint im tiefsten Sinne des Wortes. Und jetzt die direkte Entrückung ist ja in 1. Thessaloniker 4, 13 beschrieben. Der Thessalonikerbrief ist ja einer der ersten Briefe des Neuen Testaments. Man streitet sich lediglich darum, ob der Jakobusbrief der erste ist oder der erste Thessaloniker. Und dort heißt es, ab Vers 13, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selber wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Jetzt lese ich einfach stufenlos weiter, weil es zusammengehört. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Das heißt, und das ist der Beweis, die Entrückung löst den Tag des Herrn aus, die Gerichtsperiode. Und damit muss die Entrückung zwingend vor der sichtbaren Wiederkunft sein. Das ist eine absolute Forderung von der Bibel. Weil sie sagt ganz klar, wenn das passiert, die Zeit und die Zeitpunkte, das ist der Tag des Herrn. Das heißt, dann wird der Tag des Herrn ausgelöst. Und der Tag des Herrn ist die Gerichtsperiode in der Prophetie. Und das ist, denke ich, von letzter Bedeutung, dass das klar ist. Dann 1. Thessalonicher 3, 13. Damit eure Herzen gestärkt und untadelig erfunden werden in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Das heißt, er wird mit den Entschlafenen wiederkommen. Jetzt kann man die Stelle natürlich doppelt deuten. Man kann sagen, das ist diese Stelle, wenn er mit den Entschlafenen wiederkommt, oder man kann sagen, es bezieht sich auf die Erscheinung seiner Wiederkunft, wenn er mit allen wiederkommt. Ist eher wahrscheinlich der Fall. Ich habe es aber jetzt einmal einfach aufgelistet. Was jetzt die Bibel ganz klar beschreibt, wenn ihr das einmal genau lest, diesen 1. Thessalonicher, dann stellt ihr fest, dass sind bestimmte Dinge passiert, die für unseren Text, für Offenbarung 11, eine riesige Rolle spielen. Ich habe es hinterher nochmals. Ich möchte nur jetzt einmal beweisen, was die Bibel über Entrückung und Wiederkunft schreibt. Sie sagt in 1. Korinther 15, Vers 51 bis 53. Das ist das große Kapitel über die Auferstehung der Toten und jetzt natürlich über die Auferstehung der Gläubigen. Er sagt hier, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Und dann wird nochmal erklärt, dass dann der Tod überwunden ist. Also die Bibel sagt hier ganz klar, es ist ein Geheimnis. Und es wird passieren in einem Nu, das heißt im Bruchteil einer Sekunde. Wie ich es richtig im Kopf habe, steht hier im Griechischen Enatomos. Das heißt, also im Bruchteil einer Sekunde wirklich. Und zwar, es wird passieren zur Zeit der letzten Posaune. Und ich kenne bloß eine Serie von Posaunen, und das sind die sieben, wo wir betrachtet haben. Er sagt hier, bei der letzten. Offenbarung 11 ist die letzte. Und dann sagt er ganz klar, die Toten werden zu dem Zeitpunkt, da steht auferstehen, das steht aber im Griechischen Passiv. Und da steht nicht das Wort für auferstehen, sondern für auferweckt werden, unverweslich. Das heißt, da kommt dieser Befehl von Gott, dass die Toten auferstehen. Wenn man 1. Korinther 16, 17 noch anguckt, dort ist nochmal das Wort, die Ankunft des Stephanas, da steht auch Parousie. Bloß noch zur Info. In Matthäus 24, 36 bis 42 sind Umstände dieser Wiederkunft, dieser Entrückung. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Selbst der Herr Jesus hat zu Lebzeit auf der Erde den Zeitpunkt der Entrückung nicht gewusst. Wir wissen ihn auch nicht. Wir können nur sagen, heilsgeschichtlich passiert es bei Offenbarung 11, aber wir können keinerlei Aussage über den Zeitpunkt machen, weil ja die sieben Donnergerichte davor installiert sind. Und wir alle wissen nicht, was bei den sieben Donnergerichten geschieht. Ich kann niemand sagen, was vor der Entrückung passiert. Ich habe keine Ahnung, weil die sieben Donner davor sind. Also wir können nur heilsgeschichtlich sagen, der Tag des Herrn muss dort sein, bei Offenbarung 11. Wir wissen aber nicht, was vorher passiert. Das heißt, wir werden überrascht werden. Das ist schon mal entscheidend. Man kann nicht rechnen. Man kann nicht rechnen. Man kann bloß die Zeichen der Zeit beobachten. 1. Thessalonicher 5, 23, halt, Entschuldigung, ich habe sie gar nicht gelesen. Matthäus 24, 36 bis 42, ich muss noch weiterlesen. Wie es aber in den Tagen Noahs war, wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und sie merkten nichts, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte. So wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Jetzt erklärt er. Sagt, da werden zwei auf dem Felde sein. Der eine wird mitgenommen werden, der andere zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen werden. An einer Stelle heißt, der eine wird im Bett sein, der andere wird praktisch auf sein. Das heißt, es passiert auf dem Erdball zur gleichen Sekunde. Und er sagt hier, wachet, denn ihr wisst nicht die Stunde. Sondern er sagt, ihr müsst bereit sein. Und da steht was ganz Entscheidendes. Er sagt, es wird ihre Zeit geschehen, wo die Menschen sich absolut um das Irdische drehen. Wo sie heiratet, verheiratet, wo das ganze normale Irdische überwiegt. Auch bei den Gläubigen. Und die Menschen merken nichts. Das heißt, man kann die Wiederkunft als Gläubiger erfassen, geistlich, und eine bestimmte Naherwartung haben. Aber die Menschheit ahnt nicht einmal im Entferntesten, was passieren wird. Und das wird das Wehe sein. Das wird der Fallstrick sein. Das sind wie die Wehe über eine schwangere Frau. Wir Gläubige sehen, dass die Wehe der Wiederkunft sind. Aber wir wissen, diese Geburt, wenn wir auferstehen werden, für uns ist es die Verwandlung des Leibes. Für uns ist es die Vereinigung mit dem Herr Jesus, ist für die Welt letztendlich der geistliche Tod, weil die Gnadetür für die Heide zugeht. Und das ist das letzte Weh. Das ist das Schlimmste, was einem Mensch passieren kann, dass die Tür der Gnade zugeht. Und das ist das, was man uns gepredigt hat in der Erweckung. Und das predigt heute niemand, weil keine Erweckung ist. Dass man dem Menschen sagt, die Tür geht zu, die Wiederkunft ist nahe, du hast keine Zeit mehr, du hast keine Chance, wenn du dich nicht bekehrst. Die Zeit eilt davon. Es kommt die Stunde, wo die Tür einfach zu ist. Die Menschen, man hat heute hochtrabende Pläne. Was Luther gesagt hat, er würde, wenn er wüsste, dass morgen der Herr kommt, heute noch einen Apfelbaum pflanzen, schreit dumm. Wir müssen leben in dieser Welt. Aber müssen uns bewusst sein, es wird kommen wie ein Blitzschlag. Matthäus 24 sagt, wie der Blitz ausfährt vor einem Ende des Himmels zum anderen, so wird es geschehen. Wie die Wehen über eine Frau kommen. Also ich weiß von der Geburt von meiner Frau, das ist manchmal sehr überraschend, wenn es losgeht. Du denkst ja gar nicht, dass es losgeht, plötzlich geht es los. Du weißt, es ist was im Busch. So, die Zeit ist auch in Ordnung, aber du weißt nicht, wann es losgeht. Du wirst überrascht. Und das ist das Entscheidende. Wir sehen die Zeichen der Zeit, dass die Wiederkunft Jesu nahe ist. Aber wenn es losgeht, weiß niemand. Aber für die Welt, für die Ungläubige wird es sein wie ein Blitzschlag. Auch die Fromme, auch die Halbe, auch die Laue, die Nichtbekehrte. Sie werden vollständig überrascht werden. Wie ein Blitzschlag wird es über sie kommen. Und mit einem Schlag wird die Tür der Gnade zu sein. Sie werden schreien und egal was sie machen, das hat keinen Wert mehr. Es wird sein wie bei der Arche Noah, als die Tür zu war und der Räger eingesetzt ist. Sie sehen plötzlich, es war zu spät. Sie werden schreien, es wird nichts mehr nützen. Nicht rum. Wisst ihr, und das ist so, die Christenheit hat sich daran gewöhnt, dass das Evangelium so was Weiches, so was Nettes, so was Liebes ist. Das Evangelium ist was Knallhartes, geistlich. Es ist nämlich die Botschaft, dass man letztendlich dem geistlichen Tod entflieht. Es ist eine Botschaft auf Leben und Tod. Und was an dieser Botschaft noch das Dramatische ist, dass diese Botschaft begrenzt ist auf die Zeit der Gnade, auf die Vollzahl der Heide. Und wenn die vorbei ist, dann wird es schwierig. Dann ist für Menschen die Gnadezeit vorbei. Das muss uns klar sein. Und es wird aber Sichtung in der Gemeinde sein. Wir werden sehen, so Gott will, wenn wir dann auch weitergeht. Wir haben ja schon das letzte Mal gesehen, dass der Vorhof hinausgeworfen wird. Das heißt, dass das Unechte, dieses Drittel, dass das hinausgeworfen wird. Dass es untergeht. Dass die abgefallene Christenheit untergehen wird. Und das wird sich bei der Entrückung zeigen. Bei der Entrückung wird das alles demaskiert werden. Da werden plötzlich glasklare Verhältnisse sein. Du weißt plötzlich, wer war wirklich wiedergeboren. Wer war Gotteskind? Das ist ganz einfach. Die weg sind. Wer war nicht echt? Die da sind. So einfach. Da musst du dir nicht mehr überlegen, wer gläubig ist. Es wird ganz klare Trennung gehen durch die Christenheiten durch. Echt und unecht wird sich scheiden. Vorhof vom Heiligtum Allerheiligstes, was eine Einheit ist, wird auseinandergerissen werden. Im Bruchteil einer Sekunde. Und da kann niemand mehr reagieren. Wenn die Vollzahl der Heide beieinander ist, Shows, gibt es keine Chance. Es muss klar sein. 2. Thessalonicher, Entschuldigung, 1. Thessalonicher 5, 23 und 2, 1. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib werde untadelig bewahrt auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus hin. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Und Paulus sei so gewahrt, dass die Gläubigen bewahrt werden auf diesen Tag. Also wenn die Gläubigen glauben würdet, dass die Wiederkunft wirklich nahe ist, aufgrund der Zeichen der Zeit, dann würden sie manches an Zirkus, darf ich das Wort gebrauchen, ja, Führungszeichen, einfach lassen. Würdet ernstlich versuchen, dem Herrn nachzufolgen. Und würdet viel von ihrem Theater einfach aufgeben. Dann würdet auch die Neidereihe, die Eifersüchtelei und das ganze Zeug aufhören. Weil es ist letztendlich so, dann merkt man, es geht um Kopf und Kragen, es geht um alles, wenn ich mal so deutlich das sagen darf. Entschuldigung der Ausdruck, aber es geht um das, es geht um meinen Kopf persönlich. 2. Thessalonicher 2,1. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr praktisch sich nicht erschrecken lasst. Und jetzt sagt er, letztendlich, es wird, bevor das passiert, der Antichrist da sein. Und da steht ein ganz, ganz interessantes Wort, da steht nämlich bei der Vereinigung Episynagoge. Epi ist das Wort für hinauf und Synagoge war der Ort, wo man sich versammelt. Das steht praktisch, können Sie übersetzen, unser Hinaufversammeln zu ihm. Das heißt, wir wechseln den Versammlungsort. Wir versammeln uns nicht mehr auf der Erde, sondern im Himmel. Das ist ein herrliches Bild, geistlich gesprochen. Wir versammeln uns hinauf. Das ist Entrückung. Also ich finde das wunderbar. Jakobus 5, Vers 7 sagt auch was sehr Interessantes bezüglich der Wiederkunft. Ist auch interessant. Das sind immer die ersten Briefe, die hier ganz, ganz krass das auch zeigen. So wartet nun geduldig. Da steht wörtlich eigentlich langmütig. Ihr Brüder bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig. Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Und das steckt in dem Wort geduldig. Es gibt zwei Wörter für geduldig. In dem Wort für geduldig steckt Langmut drin. Das heißt zu Deutsch, ihr Gläubige, regt euch nicht auf über die anderen Gläubige, regt euch nicht auf über die Zustände, sondern seid langmütig. Ihr müsst nur in aller Langmut abwarten, die Wiederkunft ist nahe. Das meint die Stelle. Das heißt, regt euch nicht auf, das ist eigentlich gemeint. Und die Bibel gibt jetzt hier nochmal eine ganz klare heilsgeschichtliche Zuordnung. Sie sagt in Römer 11, 25 über diese Entrückung. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis ungekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet, dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist und so ganz Israel gerettet wird. Da sagt sie also nochmal was ganz klar. Es gibt eine Vollzahl der Heide. Wenn der letzte Heide sich bekehrt, geht die Gnadetür zu und Gott wendet sich Israel zu. Aber jetzt sagt er ganz klar im 1. Korinther und sagt ganz klar im Römerbrief, doppeltes Zeug ist, es ist ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis und ein Geheimnis weiß nicht jeder. Das heißt, da ist ein gewisses Geheimnis drüber. Und was halt den Aposteln so wichtig war, 1. Johannes 2, 28, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freudigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Das heißt, es geht hier letztendlich darum, dass man bereit ist, dass man sich nicht zu schämen braucht, wenn die Wiederkunft Jesu geschieht. Matthäus 24, 42 sagt nochmal ganz klar, Zeit und Stunde ist nicht bekannt, Das haben wir schon gelesen, 1. Thessalonicher 5, sie löst den Tag des Herrn aus. Und in Matthäus 24, 51, ich möchte es nicht lesen, ich möchte es nur anführen, 45 bis 51 sagt die Bibel ganz klar, bereit auf diesen Tag ist jemand, der dem Herrn von ganzem Herzen dient, der seine Berufung auslebt, der wirklich Gott dient. Sagt, wer aber anfängt, die andere Gläubige zu schlagen und die Wiederkunft nicht zu erwarten, der wird nicht bereit sein, wenn der Herr kommt. Das ist nochmal eine ganz klare Aussage, was es heißt, bereit zu sein. Und das Umfeld ist wieder beschrieben, Lukas 17, da kommt ein ganz entscheidender Satz, gedenke den Lots Weib. Und ich denke, das ist die Botschaft auch für die Endzeit. Lots Weib, was war mit der Frau Lots? Sie ging formell aus Sodom und Gomorra aus, aber ihr Herz war hinten. Und in dem Moment, wie sie umgedreht hat, wurde sie zur Salzsäule. Salz ist in der Bibel ein Bild für Gericht. Darum wurde sie zur Salzsäule. Das heißt, es ist von letzter Bedeutung, dass wir mit unserem Herzen los sind von dieser Welt. Dass wir mit unserem Herzen am Herrn Jesus anhängen. Es legt niemand Wert darauf, dass das jemand formell tut. Ich möchte sogar jeden bitten, es nicht formell zu tun, weil es sinnlos ist. Spätestens bei der Entrückung kommt das große Erwachen. Also mir ist es lieber, wenn jemand klipp und klar sagt, nö, bei mir ist nicht klar, als dass er heuchelt. Weil bei der Entrückung kommt es raus. Sondern wenn jemand dem Herr dient, dann soll er es von ganzem Herzen tun. Dann soll er mit dem ganzen Herzen dem Herr anhängen, weil es rauskommt. Lots Frau ist das Muster. Wenn man mit dem Herzen hängt, ist man erledigt. Das Problem. Also die Entscheidung fällt wird dem Herzen gefällt. Die geht halt bei Evangelisation mit Handheben und Ähnlichem. Das muss man sich ganz nüchtern vergegenwärtigen. Wenn in der Endzeit, wir werden in Dinge hineinkommen, dass nur relativ klar wird, wer gläubig ist und wer nicht. Dass nur relativ klar wird, wer echt ist. Da bin ich tief überzeugt. Das wird nur ganz schön klar werden. Nämlich, wir werden in ganz andere Zeit reinkommen wie jetzt. Ich habe heute im Heimfahrer wieder Nachrichten gehört. Der Ami zündelt mit der Atombombe. Und er zündelt mit der Atombombe zwischen Euphrat und Tigris. Offenbarung 9. Wo fängt der dritte Weltkrieg an? Zwischen Euphrat und Tigris. Es muss doch nicht sein. Ich bin kein Prophet, kein direkter Prophet. Ich weiß nicht, ob das so jetzt ist. Aber mir ist immer unwohl, wenn zwischen Euphrat und Tigris was passiert. Und wenn er dann oder Amerikaner mit der Atombombe zündet, dann wird es mir zweimal unwohl. Vorgestern haben wir es nur dementiert, heute dementiert man es schon wieder nicht mehr. Das ist brutal. Israel eskaliert, es eskaliert im Nahen Osten. Das heißt, Jerusalem wird zum Taumelkelch für alle Völker. Im Euphrat und Tigris beginnt es. Das heißt, die Wehe nehmen der Intensität zu. Aber Wehe haben Intervalle. Das kann sein, das sind jetzt erst die ersten Intervalle. Es kann sein, die werden stärker. Aber sie sind da. Muss uns klar sein. Was auch wichtig ist, in 1. Korinther 3, 11, möchte ich auch nicht lesen, dort ist das Preisgericht. Und die Bibel beschreibt, dass die Gläubigen im Himmel dann ein Preisgericht über sich zu ergehen lassen haben, dass Gott nämlich misst, was echt war. Gold, Silber, kostbare Steine ist echt, Holz, Heu, Stroh ist unecht. Haben wir ja gesehen, was das bedeutet. Und was nochmal wichtig ist, 1. Korinther 4, 5, das gehört dazu. Also ich möchte es bewusst nur streifen und bitte, dass er es nachstudiert selber. Denn mir geht es eher um Offenbarung 11 heute Abend. Und zwar, darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absicht in der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Wann passiert das? Das ist jetzt ganz wichtig. Wenn der Herr kommt, dann werden die Herzen geoffenbart und dann wird das Lob, das Preisgericht stattfinden, dann wird der Lohn verteilt. Das ist ganz wichtig. Die Bibel sagt ja ganz klar, wenn er kommt. Das ist wichtig. Also wir müssen mal festhalten, es passieren ein paar Dinge bei der Wiederkunft. Die Vollzahl der Heide, Gott wendet sich Israel zu, gleichzeitig wird er die Tote auferstehen, gleichzeitig wird die letzte Posaune erschallen, gleichzeitig praktisch wird es Auferstehung der Heiligen geben. Also diese Dinge, mal kurz gefasst, wir kommen nachher nochmal drauf. 2. Thessalonicher 2,9, das ist jetzt eine ganz böse Stelle. Wir haben das ja aber auch schon gesehen. Dort heißt es vom Antichrist, ihn, dessen Kommen. Das heißt, der Antichrist wird auch ein Kommen, eine Wiederkunft Jesu vortäuschen. Aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte Zeichen und Wunder. Und diese drei Worte sind die drei Worte für die Zeichen der Apostel. Das heißt, für die Zeichen und Wunder der Apostelzeit. Nämlich von letzter Bedeutung. Heute wirst du nämlich geblendet. Ich habe heute wieder in Idea Spektrum gelesen, jetzt kommt wieder die Kreise und sagen, ihr müsst euch mit den Charismatikern vereinen, weil wenn ihr das nicht tut, seid ihr ungehorsam. Ich muss sagen, die Bibel gebietet genau das Gegenteil. Sie sagt, ich muss mich absondern. Und zwar, das ist nämlich hochinteressant, sie sagt, diese Zeichen und Wunder kommen da als Fälschung zurück in der Endzeit. Das heißt, der Teufel bringt eine Form der Wiederkunft Jesu, täuscht die vor mit falschen Zeichen und Wunder. Das muss uns klar sein, gehört auch dazu. Und dass Zeichen und Wunder über diesen Erdball geht und dass die ganze Christenheit großteils charismatisch werden wird, ist ein Zeichen der Endzeit, ein Zeichen der Verführung. Ist überhaupt keine Frage. Ist eines der Zeichen, dass die Wiederkunft nahe ist. Offenbarung 10, 6 haben wir studiert. Es wird keine Zeit mehr sein. Und zwar für die Gläubigen. Da manche Übersetzungen frisch übersetzt. Verstehe ich nicht. Da steht Chronos. Das heißt, da hört wirklich Chronos, urischer Chronometer, da hört die Zeit auf für manche Menschen. Nämlich für die Gläubigen. Jetzt, was auch ganz entscheidend ist. 1. Thessalonicher 1, 9. Wieder dieser erste Brief. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott als Sklaven zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet vor dem zukünftigen Zorn. Das heißt, die Entrückung wird die Rettung vor dem Zorn sein. Aber nach der Entrückung kommt der Zorn, nämlich die Zornschale Gerichte. Aber für die Gläubigen bedeutet er die Errettung. 1. Thessalonicher 5, 1 bis 3 haben wir gelesen, damit beginnt das Zorngericht mit dem Tag des Herrn. Gut, ich denke, das reicht einmal für die unsichtbare Wiederkunft, für dieses Hervortreten, für die Gläubigen. Das Zweite, ich möchte nur zwei, drei Stellen lesen, dass man den Unterschied sieht. Die sichtbare Wiederkunft ist was völlig anderes. Apostelgeschichte 1, 11 ist die Schlüsselstelle. Bei der Himmelfahrt Jesu heißt es, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Das heißt, er kommt nach Jerusalem zurück. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt. Vom Ölberg ist dann der Himmel gefahren und auf den Ölberg kommt er sichtbar zurück. Er ist sichtbar in den Himmel gefahren und wird sichtbar für Israel, für diese Welt auf den Ölberg zurückkommen. Und dieser ganze Vorgang ist in Zacharia 14 in den ersten 5 Verse beschrieben. Und jetzt sagt die Bibel wieder, diese ganze Epoche heißt der Tag des Herrn. Also praktisch die Zorngerichte bis zu der sichtbaren Wiederkunft. Siehe, es kommt ein Tag des Herrn, da man deine Beute in deiner Mitte verteilen wird. Da werde ich alle Nationen bei Jerusalem zum Krieg versammeln und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft wandern, der Rest aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Aber der Herr wird ausziehen und streiten gegen jene Nationen, die dereinst am Tage seines Kampfes, am Tage der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Morgen liegt. Da wird sich der Ölberg in der Mitte spalten, dass es von Sonnenaufgang nach dem Meer hin ein sehr großes Tal geben wird und so weiter. Und dann heißt es Vers 5, Ende. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. Das heißt, der Jesus kommt wieder nach Jerusalem, auf der Ölberg, wird ihn betreten, er wird auseinanderbrechen und dann bricht das tausendjährige Reich an. Wird ich in Daniel 7, 13 genauso verheißen, das heißt, es werden ihn alle sehr, die ihn zerstochen haben. Dann sieht man die wahre Wiederkunft. Das Wort Epiphanias und Parousie, also die Erscheinung der Wiederkunft, steht im 2. Thessalonicher 2, 8, möchte man lesen. Dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Durch die Epiphanie seiner Parousie, das steht hier. Durch das Erscheinen seiner Wiederkunft, wenn er auf der Ölbar kommt, wird der Antichrist erledigt werden und wird in die Hölle gehen. Das ist von letzter Bedeutung. Das ist eine ganz andere Thematik, wenn man die Stelle in Ruhe liest. Wie zum Beispiel die Stelle, die über die Wiederkunft redet. Die sage, das wird im Nu geschehen. Im Bruchteil einer Sekunde. Er wird sich mit den Heiligen vereinigen und dann wird er mit ihnen wiederkommen. 2. Petrus 3, 12. Indem er das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegenlädt oder beschleunigt und so weiter. Das heißt, es wird immer Gericht bedeutet, das sichtbare Kommen. Er sagt nämlich, dann werden die Himmel in Glut sich auflösen, die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Hier ist das Gesamtgericht. Er wird diese Erde richten. Er wird sie am Schluss vom Tausendjährigen Reich vernichten. Offenbarung 19, 11, der wiederkommende Richter. Da sieht man, dass wenn der Jesus das zweite Mal wiederkommt auf den Ölberg, kommt er als Richter. Das war jetzt ein Schnelldurchgang. Mir war es bloß wichtig, die Rahmenbedingungen einmal aufzuzeigen. Ihr könnt es in Ruhe studieren. Darum habe ich es auf dem Blatt. Ich habe das Vorkommen dieses Wortes Parousie nochmals hier. Und nochmals Markus 13, 32, dass Zeit und Stunde niemand weiß, selbst der Jesus wusste das, solange er im Fleisch war, solange er auf der Erde war, nicht, sagt die Bibel ganz klar. Ich lese uns nochmal die Stelle Markus 13, 32. Um jenen Tag, aber um die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Das ist eine klare Aussage. Jetzt kommt eben das, warum glauben wir, und ich bin da bei weitem nicht der Einzige, der das glaubt, dass bei Offenbarung 11 ab Vers 15 die Entrückung sein muss, dass diese sich unsichtbare Wiederkunft, diese Vereinigung der Gläubigen mit dem Herr Jesus, dass die hier passieren muss. Ich glaube erstens einmal aufgrund von Daniel 7, weil er Mitte der Jahrwoche praktisch hier etwas passiert. Ich glaube es aufgrund der ganzen Bibelstelle. Und ich bin jetzt einfach einmal hingegangen und habe alles gesammelt, was bei der Entrückung passiert. Jetzt ist die Frage, gibt es eine einzige Bibelstelle, wo alle die Vorkommnisse der Entrückung im Prinzip geballt auftreten? Und das ist bei Offenbarung 11, 15. Dort treten sie geballt auf. Also erst einmal, es heißt, es ist ein Geheimnis. 1. Korinther 15, 51. Es wird ein Geheimnis sein. Und das Zweite, die letzte Posaune, 1. Korinther 15, 52. Es ist bei der letzten Posaune. Wir haben hier in Offenbarung 11, 15, haben wir die letzte Posaune. Ich zeige es nachher nochmal in der Tiefe. Wir haben die letzte Posaune, wir haben die Auferstehung der Gläubigen. Wir haben gesehen, bei der Wiederkunft stehen die Gläubigen auf. Wir haben laut 1. Thessalonicher 4, 14 die Wiederkunft Jesu. Wir haben die Wiederkunft mit den entschlafenen Heiligen. Das heißt, hier kommen tote Gläubige zum Leben und kommen praktisch mit. Es ist bei der Posaune Gottes, und zwar bei der letzten. Die auferstandenen Heiligen sind dabei. Es wird in Wolken passieren, diese Entrückung. Um das Ziel ist, bei dem Herrn zu sein, alle Zeit. Und dann ist interessant, mit dieser Entrückung beginnt der Zorn Gottes. 1. Thessalonicher 1,10. Gleichzeitig beginnt das Preisgericht Jesu Christi für die Gläubigen. Gleichzeitig, 1. Thessalonicher 5, beginnt der Tag des Herrn. Gleichzeitig sagt Römer 11, 25, das Heil geht wieder in Israel. Die Herrschaft Jesu beginnt, das Geheimnis Gottes ist vollendet. Also ich sage nochmal, es ist ein Geheimnis, es ist bei der letzten Posaune, es ist bei der Auferstehung der Gläubigen, das alles ist in die Wiederkunft eingebettet, es ist die letzte Posaune, die Toten werden mit auferstehen, dass wir nämlich alle miteinander beim Herrn sind, dann beginnt das Zorngericht, dann beginnt das Preisgericht, dann beginnt der Tag des Herrn, dann geht das Heil an Israel, der Herr tritt seine Herrschaft an, nämlich für die Gläubigen sofort, und das Geheimnis Gottes ist vollendet. Wenn wir jetzt nochmal kurz zurückgehen, in Offenbarung 10, Vers 6, dann sehen wir etwas Interessantes. Er sagt in Offenbarung 10, Vers 6, es wird keine Zeit mehr sein. Und zwar jetzt setzt es in Beziehung zu Vers 7. Sondern, was passiert? In den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird. Und das ist die letzte Posaune. Die Bibel sagt, bei der letzten Posaune wird es passieren, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden. Wir haben ja das letzte Mal oder das vorletzte Mal bewiesen, das Geheimnis Gottes praktisch sich alles nur auf die Gemeinde Jesu Christi, auf der Erlöser und auf die Verbindung zu ihm bezieht. Das heißt, dann, wenn die siebte Posaune erschallt, ist das Geheimnis Gottes die Gemeinde vollendet. Dann ist sie fertig, dann ist vorbei. Bei der siebten Posaune ist vorbei. Doppeltes Zeugnis, dort ist das Geheimnis Gottes. Müssen wir mal ganz nüchtern sehen, das ist die einzige Stelle, die es gibt. Denn was wird sehen, die Offenbarung 11, 24, es heißt ja in letztendlich Römer 11, 25, 26, dass die Vollzahl beieinander sein wird. Und jetzt siehst du plötzlich das Bild der Vollzahl in Offenbarung 11, Vers 16, die 24 Ältesten. Der Leib Jesu Christi, 12 aus Israel, 12 aus den Heiden, ist beieinander. Das heißt, die Vollzahl ist fertig. 2 mal 12 ist Vollzahl. Das heißt, abgeschlossen. Und wenn man das jetzt ganz nüchtern sieht, dann beginnt diese siebte Posaune in Vers 15, in dem die letzte Posaune ertönt. Christus, der Gesalbte, tritt jetzt die Herrschaft an. Das heißt, diese letzten 3,5 Jahre sind nur noch genauso, wie es vorher war, diese Übergangsphase. Dann siehst du die 24 Ältesten, die Vollzahl. Sie betet Gott an. Und jetzt heißt es Vers 18, und dein Zorn ist gekommen. Das heißt, der Zorn Gottes und jetzt, nach dieser Phase, geht der Zorn, das Zorngericht über die Heide. Das heißt, wenn die Gemeinde weggenommen ist, dann bricht der Zorn über diese Menschheit los. Es ist nichts mehr da, was Gott aufhalten könnte. Und jetzt heißt es hier, und die Zeit, Vers 18, dass die Toten gerichtet werden. Und hier steht Kairos, das heißt der göttliche Zeitpunkt, dass die Toten gerichtet werden. Aber was für Tote? Das heißt, und dass du den Lohn gibst deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen. Das heißt, es ist Preisgericht. Das ist überhaupt keine Frage. Hier ist Preisgericht. Wir haben vorher gesehen, dass Preisgericht ist, wenn er kommt. Wir sehen aber ganz klar, dass er hier nicht sichtbar kommt, sondern hier kommt er unsichtbar. Und hier ist Preisgericht, eindeutig. Und dann sagt er so, und jetzt wird die Erde gerichtet. Jetzt verdirbt Gott die Erde für das, was er getan hat. Jetzt Gottes Gericht über diese Menschen, das heißt, der Zorn Gottes beginnt. Und jetzt kommt der Lohn. Über die Erde aber kommt das Gericht. Und jetzt kommt mit der interessanteste Vers, Vers 19. Und der Tempel Gottes, und da steht wieder das Wort Nahos. Nahos, das heißt, dieses Allerheiligste, dieses Heiligtum, steht ja in der Regel für den Leib Jesu Christi. Jetzt ist aber was passiert. Wenn hier die Entrückung ist, wisst ihr, was dann ist? Dann ist der Leib Jesu Christi nicht mehr das Heiligtum Gottes auf der Erde, weil er nicht mehr da ist. Dann ist praktisch plötzlich die Gemeinde im Himmel. Und wir sehen das dann in 12, ganz klar, dass die Gemeinde in den Himmel geht. Und in dem Moment, wie der Tempels Heiligtum praktisch leer ist, weil nämlich die Gemeinde weg ist, passiert etwas. Derselbe Sekunde stellt Gott wie ihre Ausstellung plötzlich das leere Heiligtum aus und zeigt plötzlich, jetzt ist im Heiligtum wieder was drin. Und zwar, was ist drin? Die Lade des Bundes. Das Bündnis mit Israel. Der Bund. Jetzt löst Gott Römer 9,4 endgültig ein. Jetzt kommt die Wiederannahme des Volkes Israel. Und was hat Israel? Zeichen und Wunder. Und sofort passieren Donner, Blitze, Stimme, Erdbeben, Hagel. Das heißt, es ist sofort begleitet mit massiven Zeichen und Wunder. So wie es für Israel sich gehört. Das heißt, er zeigt hier deutlich an, dass das Heil zu Israel geht. Und jetzt kommt diese Übergangsphase, diese letzten 3,5 Jahre. Wir sehen dann in 12, was passiert, in 13 die Verfolgung. Wir sehen dann alles, was in den letzten 3,5 Jahren sich abspielt. Ich habe es nochmal tabellarisch aufgelistet. Also nochmals, es ist ein Geheimnis. In 1. Korinther 15 heißt es, dass diese Auferstehung ein Geheimnis sein wird. In Offenbarung 10,7 heißt es, das Geheimnis des Christus oder Gottes, nämlich die Gemeinde, ist vollendet. Und sie sagt, es ist vollendet zur Zeit der siebten Posaune. Sieht man jetzt ganz klar. Könnt ihr nachlesen, Offenbarung Teil 24. Das heißt, hier ist die Gemeinde vollendet. In Offenbarung 11,15 ist sie vollendet. Ohne Frage. Der siebte Posaune. Die Bibel sagt in Korinther 15,52, Es ist die letzte Posaune. In 1. Thessaloniker 4,16 sagt, es ist eine Posaune. Also einmal nur Information, Posaune. Das zweite Mal wird sie näher praktisch beschrieben, die letzte Posaune. In Offenbarung 11,15 hast du die letzte Posaune. Wieder ein Beweis, dass dort ist. Christus kommt, tritt seine Herrschaft da. Das sehen wir in 1. Thessaloniker 4,14, in 1. Korinther 15,23. Er tritt die Herrschaft über die Gläubigen an. Und in Offenbarung 11,15-17 haben wir das genau den gleichen Vorgang. Das heißt, jetzt beginnt für die Gläubigen die Herrschaft mit Christus. Und was auch klar ist, hier stehen die entschlafenen Toten auf, nämlich um zum Preisgericht zu gehen. Wir sehen ganz klar, die Toten stehen nur einmal auf, die entschlafenen Heiligen, bei der Entrückung, 1. Thessaloniker 4. Wenn hier die Gläubigen belohnt werden, dann muss hier die Auferstehung der Toten sein. Weil die Bibel sagt, bei der Auferstehung der Toten ist der Lohn. Also muss es hier sein. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Die Bibel sagt hier, jetzt kriegen sie den Lohn, diese Toten. Und die Auferstehung der Gläubigen ist bei der Entrückung. 1. Thessaloniker 4. Dass hier die Vollzahl, nämlich die Gemeinde fertig ist, sieht man auch wieder durch die 24 Ältesten, diese Vollzahl des Leibes Jesu Christi. Mit der Hinwegnahme, mit der Entrückung, sagt 1. Thessaloniker 4 und dann 5,1-3. Mit der Hinwegnahme der Gemeinde setzt das Gericht ein, der Tag des Herrn. Wie ein Fallstrick kommt er über die Menschheit und dann beginnt die furchtbarste Zeit dieser Erde, ist hier praktisch auf dem Schaubild von 6 bis 9b. Dann passiert's. Und gleichzeitig sagt hier die Bibel in Offenbarung 11, der Zorn beginnt. Das ist genau das, was hier beschrieben ist. Das Zorngericht beginnt, kommt über diese Erde. Gleichzeitig betont sie aber nochmals, das Preisgericht beginnt. Und das ist von letzter Bedeutung. Das Preisgericht, das ist das, was die Gläubigen passiert. Danach kommt der Tag des Herrn, diese Zornperiode. Und dann, Römer 11, 25, das Heil geht zu Israel. Offenbarung 11, 19. Die Zeichen, Bundeslade und Israel. Ich lese dazu Joel 2,2. Oh, ich lese aber eins. Ist eigentlich interessant, wenn man Prophetie mal ganz kindlich liest, was da drin steht. Ist brutal. Stoßt in die Posaune zu Zion und blast Laub auf meinem heiligen Berge, dass alle Bewohner des Landes erzittern, denn der Tag des Herrn kommt. Und genau das sagt die Bibel. Bei der letzten Posaune wird der Tag des Herrn ausgelöst. Und jetzt wird es aus Sicht Israels der gleiche Vorgang beschrieben praktisch. Jetzt sagt er wieder, die Posaune erschallt und dann kommt dieser Tag des Herrn. Jetzt erklärt er und sagt, es ist nahe, ein finster, ein dunkler Tag, ein bewölkter und nebellichter Tag. Wie Morgenrot breitet er sich über die Berge aus, ein großes und mächtiges Volk, desgleichen von Ewigkeit nicht gewesen ist und auch in künftigen Zeiten nicht mehr sein wird. Das sind diese ganze Völkerschaft, die Israel überschwemmen werden. In der Schlacht vor Harmageddon auch. Fressendes Feuer geht vor ihm her und hinter ihm her ist eine lodernde Flamme. Wer müsste da nicht dran denken, an die Atomexplosion. Atom ist im Prinzip, wenn man es sieht, ist eine Form von Feuer. Das heißt, hier, man kann ihm nicht entrinnen. Und das ist auch das, worum es dieses berühmte Buch und auch diesen Film gegeben hat. Sie werden nicht entfliehen. Und das ist nämlich das, was wir der Welt sagen müssen. Wenn die siebte Posaune erschallt, wird niemand mehr auf dieser Erde entfliehen. Und jetzt kann man streiten. Da streiten sich die Gelehrten. Kann sich ein Heide noch bekehren danach? Ich persönlich glaube nicht. Oder sind auch die, die sich bekehren, die dann Märtyrer wären, alles Juden? Aus meiner Sicht ja. Aber es steht so nicht drin, dass man es behaupten könnte, das ist Aussichtssache. Selbst wenn man sich noch als Heide bekehren könnte, ihr glaubt doch nicht, die heute, nachdem der Heilige Geist gegenwärtig ist auf der Erde und an die Herzen wirkt, die hier zu feig sind, sich zu bekehren, dass die sich unter den Bedingungen des alten Bundes, ja so viel brutaler ist, wo es absolut Märtyrium heißt, wenn man sich bekehrt, dass die sich dann bekehrt. Wer jetzt zu feig ist, sich zu bekehren, der wird auch dort zu feig sein. Brauchen wir gar nicht reden. Aber wir müssen hier sehen, ich lese nur Zephania 1,15. Und zwar dort heißt es: Das ist die lustige Stadt, die so sicher wohnte, die ihren Herzen sprach, ich und keine sonst, wie sie zur Wildnis Ein Tag des Zorns ist dieser Tag, ein Tag der Angst und der Bedrängnis, ein Tag des Ruins und der Zerstörung, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein bewölkter, ein finsterer Tag, ein Tag des Posaunen- und Trompetenklangs. Also wieder der gleiche Gedanke. Der Tag des Herrn wird durch Posaune ausgelöst. Wieder die festen Städte und die hohen Zinnen. Da will ich die Menschen ängstigen, dass sie herumtappen wie die Blinden. Denn im Herrn haben sie sich versündigt. Darum soll ihr Blut hingeschüttet werden wie Staub und ihr Fleisch wie Mist. Weder ihr Silber noch ihr Gold wird sie retten, zu retten vermögen am Tage des Zornes des Herrn, sondern durch das Feuer seines Eifers soll die ganze Erde verzehrt werden, denn einen plötzlichen Untergang wird er allen Bewohnern der Erde bereiten. Also wenn die manchmal spottet, ja, die Ungläubigen, und sagen, du redest vom Untergang der Welt, vom Weltuntergang. Dann sage ich, nee, die Welt wird nicht untergehen, sondern ihr. Das Zorngericht Gottes wird nämlich über euch kommen als Menschen. Gott wird die Menschen richten. Die Welt vernichtet unter erstem Schluss. Sondern die Welt geht nicht unter, sondern ihr geht unter. Das Gericht, die Entrückung löst das Gericht über diese verderbte, bösartige Menschheit aus. Hesekiel 33. Denn nahe ist der Tag, ja nahe ist der Tag des Herrn. Ein bewölkter Tag, die Zeit der Heiden wird es sein. Und dann wird es erklärt. Und Ägypten ist ein Bild für die Welt. Und dann wird erklärt, was passiert. Das heißt, da wird die Heidewelt, die wird rasen. Es wird nicht die Zeit Israel sein, die bricht im tausendjährigen Reich, sondern da wird praktisch die gesamte Menschheit sich unter dem Antichristen gegen Israel stellen. Und das, was zurückgehalten hat, nämlich der Heilige Geist, der gegenwärtig ist in den Gläubigen, das ist weg und dann bricht das Teufelszeug brutal hervor, auch gegen Israel. Und dann geht's gegen Israel. Und dann greifen sie alle Israeler. Israel wird wie vor Heuschrecken überschwemmt werden in der Schlacht von Harmageddon. Und dann auf dem Höhepunkt, wenn man denkt, es ist alles kaputt, dann kommt der Herr Jesus sichtbar wieder und beendet diese Schlacht und verschließt der Teufel, der Antichrist und der falsche Prophet in der Hölle. Dann ist es interessant, der Teufel wird nochmal rausgelassen am Schluss. Aber er verschließt sie hier. Und ich denke, wir müssen jetzt einfach nüchtern das uns nochmal vergegenwärtigen. Wenn ihr das Schaubild nochmal nehmt. Vor dem 6 steht Gemeindezeit. Und die Bibel vergleicht die Wiederkunft Jesu mit einer Geburt. Sie sagt, es wird sein, wie wenn eine Frau ein Kind kriegt. Das heißt, ein Kind wird in der Regel eingeleitet durch Wehen. Ich weiß das noch von unserer Geburt. Du lernst dann zu stoppen, wie die Intervalle sind. 5 Minuten drunter ist kritisch, 5 Minuten drüber, da kannst du nur ruhig, kannst du nur spazieren gehen oder essen, da ist nichts da. Aber unter 5 Minuten wird es kritisch. Was ich jetzt sehe in den letzten Jahren, ist, wie die Intervalle dieser Endzeitwehen immer schneller werden, immer brutaler werden. Das heißt, und das deutet alles darauf hin, dass wir der Wiederkunft Jesu uns nähern. Ich weiß nicht, wenn die ist. Wisst ihr, das Interessante ist, Wehe kommt ja und geht wieder weg. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt bereits die Endwehe sind. Das wissen wir nicht, das werden wir sehen, wenn sie ausgelöst wird. Und zwar auch die Gläubige werden überrascht wäre, weil sie sagt, es wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, wie ein Blitzschlag. Du wirst als Gläubiger auch überrascht werden. Bloß die Überraschung wird eine freudige Überraschung sein. Weil es wird die Entrückung sein. Es wird die Hinwegnahme der Gläubigen sein. Aber wir sehen, wie sich alles zusammenbraut. Wenn wir aber jetzt nicht wissen, ob das die Wehe schon sind, die können wieder weggehen, das kann sogar Jahre gehen und können wiederkommen. Die können aber auch schlagartig stark werden und es löst die Entrückung aus. Das wissen wir nicht. Darum müssen wir vernünftig leben in dieser Welt. Aber was wir natürlich sehen können, wir können sehen, wie praktisch alles, was jetzt hier beschrieben wird, und ich erinnere an die apokalyptischen Reiter, wie die immer stärker geworden sind, wir sehen plötzlich, was wir nie gesehen haben, wie zwischen Euphrat und Tigris im alten Babylon ein Gewaltherrscher ist, der praktisch aus meiner Überzeugung dem Herrscher des antichristlichen Reiches gegenübersteht. Und wie hier praktisch ein Weltkrieg provoziert wird von diesem Mann.
Das ist interessant. Und die Bibel sagt, ausgerechnet vor der Entrückung wird es hier zum Krieg kommen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob da noch die Donnergerichte drüber sind, ob das alles so ein Durcheinander ist, dass du es gar nicht mehr lokalisieren kannst. Das Schwierige ist bei der ganzen Sache, dass die sieben Donnergerichte nicht klar sind. Aber wir sehen, es braut sich im Nahen Osten etwas zusammen. Wir sehen, Israel, dieses kleine Ländchen. Wir müssen mal gucken, gibt es Nachrichten, mir geht es sogar langsam schon ein bisschen auf den Nerv, gibt es Nachrichten oder Zeitungen? Ich lese 3 Zeitungen in der Regel, zur Zeit wenigstens. Oder gerade lese ich 2. Aber wenn du die Zeitungen liest, du kannst aufschlagen, wo du willst, siehst du Israel. Nur Israel, nur Israel. Das heißt, Israel wird tatsächlich und Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker. Und was schreien sie denn? Sie wollen, dass Jerusalem nicht die Hauptstadt Israels ist. Das heißt, der Streit geht um Jerusalem. Das ist der entscheidende Punkt. Man muss das einmal durchschauen. Wenn heute die Palästinenser, auch der saudische Prinz da schreit, Israel muss zurück auf die Grenze vor 67, wisst ihr, was das heißt? Sie müssen Jerusalem hergeben. Das heißt, der Streit geht um Jerusalem, sonst um gar nichts. Und das ist das, was sich zusammenbraut. Wir sehen, wie es bei Israel immer heißer wird. Wir sehen, wie es im Nahen Osten immer heißer wird. Wir sehen der Abfall der Christenheit, was die Bibel beschreibt. Wir sehen, wie die Christen außer Rand und Band sind, nicht mehr wissen, was gut und böse ist. Also, unfassbar, was passiert ist in den letzten Jahren. Wir sehen, wie alles kommt, was die Bibel sagt, wie das Irdische total dominant wird, wie plötzlich das Okkulte hoffähig wird. Ich denke bloß mal Harry Potter an diese ganze Sache, aber auch Herr der Ringe, wie das alles normal wird. Es gibt immer mehr christliche Verlage. Ich habe, glaube ich, sogar den Prospekt dabei, wenn ich... Es könnte sein. Christlicher Verlag. Wunderbar. Hervorragende Bücher, hat es wirklich drin. Aber unten ist auch härtes katholischer Kommentar drin, um die Gläubige endlich dorthin zu führen, wo es sie hinführen will. Zum Zentrum der Hure Babylon. Ist doch hervorragend. Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, ich rede jetzt nicht davon, dass sie inzwischen auch John Grissom weltliche Bücher verkauft, das soll ja angeblich sogar gläubig sein, was ich ja nicht weiß und da wahrscheinlich nicht glaube. Aber Herr der Ringe, in einem christlichen Verlag, Okkultliteratur, das ist die Christenheit. Die Hure in Reinkultur. Zum Erbarmen, das einwirkt. Und das geht quer durch. Das heißt, der Abfall der Christenheit ist da. Der Kampf um Israel hat begonnen. Der Kampf im Nahen Osten ist da. Es braut sich alles zusammen. Das heißt, die Endzeit geht auf den Höhepunkt. Irgendwann entlädt sie es. Ist nur eine Frage der Zeit. Und das bedeutet für uns, Wenn man das richtig sieht, die Bibel beschreibt, dass diese Dinge, Tschernobyl haben wir gesehen, ich glaube bei Offenbarung 8 war es, 8 Vers 6, wenn ich es richtig im Kopf habe. Man sieht, wie das alles sich zusammenbraut, kurz vor der Entrückung. Die Entrückung kann gar nicht bei Offenbarung 4 sein, weil wir Offenbarung 4 schon lange passiert haben, schon lange. Wir sind schon lange vorbei, 4. Und die Entrückung kann auch nicht am Schluss sein bei Offenbarung 19. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Weil der Herr bei 19 mit den Heiligen kommt, dann muss sie vorher geholt haben. Und wir sehen ganz klar, wenn man die Sache näher so untersucht, dass letztendlich die Entrückung, die unsichtbare Wiederkunft, andere Merkmale hat, wie die sichtbare Wiederkunft, die auf dem Ölberg passiert, nämlich um Harmageddon zu beenden. Das heißt zu Deutsch, man muss das ganz nüchtern sehen, nach meiner tiefsten Überzeugung, kann die Entrückung der Gemeinde nur bei unserem Text sein, bei Offenbarung 11, 15. Wenn man es ganz langsam liest, wir haben Posaune, die Herrschaft Jesu beginnt, wir haben 24 Älteste, 12 plus 12, wir haben dann praktisch der Zorn, das Zorngericht wird ausgelöst, das Preisgericht über die Gläubigen wird ausgelöst, und die Bibel sagt, das Preisgericht, wenn er kommt, wir haben dann der Tempel Gottes, das Heil, geht zu Israel. Und wir werden dann sehen, wenn wir weitergehen zu 12, dass was Interessantes passiert. Der Teufel geht aus dem Himmel raus und die Gemeinde geht in den Himmel rein. Da passiert ein Wechsel. Nämlich interessant. Kommt sofort der 12. dahinter. Und dann ist praktisch dieser Vorgang abgeschlossen. Und Bibel sagt hier, eindeutig nochmals, und ich denke, es ist entscheidend, in Offenbarung 10, Vers 3, dass davor 7 Donnergerichte installiert werde. Ich lese nochmal. Und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt, als er gerufen hatte. Und es ließen die 7 Donner ihre Stimme vernehmen. Und die 7 Donner, als diese ihre Stimme hatten, vernehmen lassen, wollte ich schreiben,
Da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, versiegle, was die sieben Donner geredet haben. Und schreibe diese Dinge nicht, das weiß niemand. Das heißt, wir können nicht rechnen. Man sagt immer, wenn du behauptest, was bei Offenbarung 11, 15 die Entrückung ist, dann könntest du sie berechnen. Kann ich nicht. Das ist ein ganz einfacher Grund, weil die Donner davor sind. Aber ich kann heilsgeschichtlich sagen, es kann nur eine Stelle geben, wo es passieren kann. Und das würde bedeuten, genau in der Mitte der Danielschen Jahrwoche. Wir haben ja gesehen, wie praktisch. 69 Wochen a 7 Jahre. Also 69 mal 7 Jahre. 483 Jahre von diesem Befehl Jerusalems zu bauen bis zu der Kreuzigung und Auferstehung Jesu vorbeigingen. Und wie dann, ich habe es leider nicht mehr hingekriegt, ich bringe es nächstes Mal mit, die Berggipfelprophetie. Man sieht ganz klar in der Prophetie, dass die Propheten des Alten Bundes, die haben Jesus gesehen als der Messias, die haben Israel gesehen, die haben das Geheimnis der Gemeinde nicht gesehen. Das heißt, die prophezeien immer die 483 Wochen und die prophezeien die letzte Woche. Und zusammen sind es die 490 Jahre, diese 70 mal 7 Jahre. Und was jetzt interessant ist, da ist die Gemeinde einfach eingeschoben. Und dann sind 69 Wochen rum bei der Kreuzigung und eine Woche fehlt noch. Und diese letzte Woche, diese 7 Jahre, ist geteilt, sowohl im Daniel wie auch in der Offenbarung, in 2 mal 3,5 Jahre oder 2 mal 42 Monate oder 2 mal 1260 Tage. Und das würde bedeuten, wenn das so biblisch richtig ist, dass in Offenbarung 11, 15 genau die Mitte dieser Woche wäre, genau noch 3,5 Jahre, und dass dann die Entrückung ist. Das bedeutet aber, dass wir Gläubige voll hineingehen, bis kurz vor der Demaskierung des Antichristen. Das heißt, wir werden, wie es beim Hitler war, da war er in frommem Gewande. Das heißt, du wirst der Antichristen sehen, aber du wirst wahrscheinlich nicht wissen, dass das ist. Ich weiß nicht, ob wir ihn erkennen werden, ob wir ihn sehen werden. Die Bibel sagt, offenbar wird er erst praktisch in 2. Thessalonicher 2 wird er offenbar, wenn die Entrückung ist. Die Entrückung reißt ihm die Maske runter. Aber ich bin tief überzeugt, dass wir diese antichristlichen Dinge mitmachen werden. Wir werden auch ein Stück Verfolgung kriegen. Wir werden auch ein Stück Druck kriegen. Es wird nicht so weitergehen. Das kann ich garantieren. So wie jetzt geht es nicht weiter für die Gläubigen. Die rosige Zeit ist rum. Sondern es wird immer schwieriger werden. Es wird immer mehr um die Frage gehen, Jesus allein oder Jesus nicht allein. Ich lese uns nochmal eine Stelle dazu, und zwar Hebräer 9, 28. So wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Und das ist wieder ein Beweis, dass die Entrückung unsichtbar sein wird. Er wird nur denen erscheinen, die auf ihn warten zum Heil. Wenn er in Jerusalem auf der Ölberg wiederkommt, heißt es, alle werden ihn sehen, selbst die ihn zerstochen haben. Also Israel, die Römer, alles wird ihn sehen. Das heißt, er wird auf der ganzen Welt, wird die Wiederkunft Jesus sichtbar sein, wenn sie auf dem Ölberg geschieht. Aber bei der Entrückung der Gemeinde wird er nur für die erscheinen, die auf ihn warten, für die Gemeinde. Also ist nur ein Teil. Und jetzt kommt das Entscheidende. Ich habe einen Prediger gehört, der hat Folgendes erzählt. Da sagt, zwei Prediger haben sich unterhalten über die Wiederkunft Jesu, über die Entrückung. Und da sagt der eine zum anderen, aufgrund der Zeichen der Zeit bin ich überzeugt, der Herr Jesus kommt bald. Mir sagt der andere, oh, und ich habe neue Möbel bestellt. Es gibt ein relativ einfaches Mittel, um letztendlich festzustellen, wie man vor Gott steht. Ein ganz einfaches Mittel. Du musst als Gläubiger nur dein Herz untersuchen, was denkst du über die Wiederkunft Jesu. Ich meine nicht, wenn man fromm betet, komme ich wieder. Das tun viele Gläubige. Das mögen sie ja in dem Moment so meinen. Sondern ich meine so im tiefsten Herzen. Wenn du alles anguckst, was erwartest du noch von der Welt? Hast du noch Ziele? Was willst du? Oder ist noch was, wo zuerst erledigt werden muss und dann darf er kommen? Also du kannst an dem ganz genau feststellen, was mit deinem Herz los ist, als Gläubiger. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, ich möchte sie nochmal erzählen. Um über die Entrückung, dass man ein klares Bild kriegt. In Russland war Verfolgung. Ein hoch angesehener Professor, ich weiß nicht, war er Literaturwissenschaftler auf jeden Fall. Er wurde gedemütigt von den Kommunisten so weit, dass er mit einem Beser ohne Stiel der Straße Kantel kehren musste. Weil er musste den Rindstein kehren. Wurde gedemütigt bis aufs Blut, hat in der Hütte gehaust im letzten Loch. Katastrophe. Und dann sind die Gläubigen rübergegangen, heimlich, und haben versucht, die Gläubigen zu unterstützen, ihnen zu helfen. Und dann beschreibt der Prediger und sagt, sie saßen auf dem Bänkle, und dann sagt der Mann zu ihm, fragte nur ein Satz, aus tiefstem Herzen, meinst du, er kommt bald? Und dann beschreibt der Prediger und sagt, ich hätte ihm genau erklären können, was ich heute Abend auch gemacht habe. Was die Zeichen der Zeit aussagen, wo die Entrückung sein müsste und sowas. Und dann hat er aber gesagt, ich konnte nicht mehr, weil er nämlich begonnen hat, sich zu schämen. Und er hat gesagt, da war ein Mensch, der so unter durchgehen musste, dass er von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte nur einen Wunsch gehabt hat, Herr Jesus, komme bald. Und er hat gesagt, ich war der fromme Prediger, der Theologie im Kopf hatte, bis zum gar nicht mehr alles gewusst hat, habe er gesagt, ehrlich zugegeben, die Herzensstellung hatte ich nicht. Ich konnte es theoretisch erklären, aber ich habe nicht gewollt. Er hat indirekt zugegeben, dass er eigentlich so der Herr nicht wollte. Und ich denke, das ist von letzter Bedeutung. Aber wenn bei mir und bei dir Dinge passieren, die unsere Pläne zerschlagen, die uns vielleicht in eine gewisse Situation versetzen, wo es uns gar nicht gefällt. Die Bibel redet von Tagen, die uns nicht gefallen. Dann müssen wir uns bewusst sein, es ist oft vom Herrn Gnade, indem er uns vorbereitet, dass wir bereit sind, wenn er kommt. Und gerade drin spielt es eine riesige Rolle, dass man sich dort zubereiten lässt, dass man dort bereit ist, unter durchzugehen. Die Bibel sagt hier, die auf ihn warten zum Heil. Die wahren Gläubigen warten. Das ist ein Zeichen der wahren Gläubigen, dass sie warten. Lukas 21, 24. 21, 34 bis 36. Habt Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem Erdboden wohnen. Jetzt haben wir wieder der Fallstrick, wieder der Blitzschlag, wieder dieses Überraschungsmoment. Darum wachet jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und zu stehen vor des Menschen Sohn. Das heißt, die Bibel sagt hier, wir sollen der Herzensstellung einnehmen. Und ich möchte betonen, das haben wir ja angefangen bei unserem Text heute Abend, es soll vor Herzen sein. Nicht formell. Wisst ihr, es geht nicht ums Formelle, sondern es muss von Herzen passieren. Dann sagt er, dann seid ihr bereit. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht von den Sorgen dieser Welt, von dem, was hier draußen läuft, dass wir aufgefressen werden. Das ist von letzter Bedeutung. Ich möchte zum Schluss, ich habe es vorher ja nicht gelesen, mit Absicht, Matthäus 24, 45. Ich möchte zum Schluss doch lesen. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zum richtigen Zeitpunkt? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, den er nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm seinen Teil geben mit den Heuchlern. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Das heißt, es kann hier passieren, dass es Gläubige geht, wie den Ungläubigen. Das heißt, sie geht verloren, das ist gar keine Frage. Und das ist die letzte Schlacht, die der Gläubige zu schlagen hat. Das ist die letzte Schlacht letztendlich. Das heißt, unser letzter Krieg wird sein, die Zeit vor der Entrückung. Das ist unser geistlicher Krieg, unser Kampf. Jetzt sage ich es mal vorsichtig. Es war mir wichtig, nach menschlichem Ermessen, ihr müsst jetzt nochmal nachstudieren, ich konnte das nicht so millimetergenau, sonst hätte ich die anderen Teile weglassen müssen, wollte ich aber nicht. Ihr müsst jetzt einfach nochmal prüfen vor Gott, ob das sich wirklich so verhält, dass in Offenbarung 11, 15 bis 19 tatsächlich alle die Entrückungsdinge geschehen. Ist das der Fall, ist bewiesen, dass dort die Entrückung ist. Aber Geschwister, es nützt ja euch nichts, wenn ihr wisst, dass dort die Entrückung ist und ihr seid nicht bereit. Mir ist 100-mal lieber, ihr habt eine falsche oder aus meiner Sicht die nicht richtige Erkenntnis über die Entrückung, selbst wenn ihr gar keine drüber habt und bereit seid, also der Erkenntnis, ob hier die Entrückung ist, es bringt keinen durch. So, das müsste man, möchte ich nochmal betonen. Entscheidend ist, dass wir bereit sind, dass wir im richtigen Zustand sind. Es ist für mich wieder wichtig, wenn hier die Entrückung ist, bedeutet das, dass es wohl nicht so rosig geht, wie es in vielen Kommentaren drinsteht. Dass bevor das Geringste passiert, mir einfach entrückt werdet. Das muss man sich vorstellen. Die ersten Christen, die treu waren, hat Gott durchs Feuer der Verfolgung gehen lassen. Und die Wohlstandschristen halt entrückt er, dass sie ja kein Hoch kriegen. Also, ich muss einfach sagen, es gibt's nicht. Sondern wir werden unter durchgehen. Wir werden lernen müssen, unter durchzugehen. Und mitten in der Trübsal wird er uns entrücken. Aber wir werden auch eine Turbulenz erleben. Ich weiß zum Beispiel immer noch nicht, was die Donnergerichte sind. Für mich wieder interessant. Wir haben nicht nur diese Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, wir haben nicht nur Maul- und Klaue-Seuche, sondern jetzt kommt sogar Pest zurück. Muss ich mir vorstellen. Die Pest des Mittelalters kommt zurück. Das heißt, ich weiß nicht, was Gott noch zulässt mit den Donnergerichten. Aber auf dieser Erde wird es nochmal ganz schwierig. Und es ist von letzter Bedeutung, dass ein Gläubiger in seinem Herzen bereit ist und auf den Herr Jesus wartet. Das ist das Entscheidende. Ich muss jeden Tag schaffen. Ich kann nicht auf dem Sofa sitzen und sagen, ich warte, bis der Herr kommt. Ich muss schaffen. Ist klar. Aber ich muss so schaffen. Ich muss so mein Leben führen. Und muss so innerlich sein, dass ich bereit bin, wenn der Herr kommt. Das ist von letzter Bedeutung. Das muss uns klar sein. Ihr könnt euch erinnern, was die ganze Zeit in der Offenbarung immer wieder aufgeblitzt ist. Der Satan verstellt sich in einen Engel des Lichts. Er erscheint wie ein Engel des Lichts. Das heißt, er wird uns täuschen. Er wird uns blenden. Er wird uns herrliche Sachen vorlügen. Er ist ein Lügner und Mörder. Er wird uns auch lügen mit dem Ziel, uns zu Fall zu bringen. Das muss uns klar sein. Das heißt, wir haben es mit Täuschung zu tun. Und Geschwister, darf ich mal ehrlich sein. Wenn man jetzt nicht Bibel liest und betet, wann dann? Ich habe inzwischen meine Zurückhaltung aufgegeben. Ich sage in der Gemeinde, wo ich hinkomme, um die Seminare zu halten gegen diese Verführungen, ich sage denen klipp und klar, wenn sie wissen wollen, wie kann ich Bibel studieren, was muss ich machen, sage ich ihnen glasklar. Das ist so meine Einstiegsempfehlung. Ich sage, 6 Kapitel im Tag, das ist so das Normale. Das ist eigentlich der Anfang. Das ist 2-mal die Bibel durchlesen im Jahr. Wisst ihr, wenn man jetzt nicht zu uns der Bibel zuwendet, ich habe nichts dagegen, wenn jemand seinen Garten richtet. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich bin sicher kein Maßstab, wenn ich richte nicht. Das heißt, aber es ist charakterbedingt. Ich würde wahrscheinlich auch nicht richten, wenn ich nicht gläubig wäre. Das ist einfach, ich habe keine Ader für das. Aber ich sage es mal vorsichtig, wenn man jetzt nicht beginnt, die Bibel zu studieren, wenn man jetzt nicht beginnt, bereit zu sein, wenn man jetzt nicht beginnt zu beten, wenn man jetzt nicht den Kampf aufnimmt, ja, wann dann? Wisst ihr, wenn ich da rausgucke und das sehe, ja, wann dann? Also ich weiß nicht, auf was ich noch warten soll. Der Busch hat immer gesagt, keine Sorge, meine lieben Brüder, es wird noch viel schlimmer kommen. Und so ist es. Es wird noch viel schlimmer kommen. Aber wir haben jetzt nur gewisse Ruhe. Wir können jetzt nur beginnen, den Kampf aufzunehmen. Wisst ihr, wir müssen jetzt ergreifen. Wenn wir jetzt nicht ergreifen, haben wir keine Chance. Wer es jetzt nicht lernt, wenn der Blitzschlag kommt, es wird Überraschung geben. Es wird Überraschungen geben, ohne Ende auf dieser Erde. Und von daher muss ich sagen, wie gesagt, wir gehen rein. Wisst ihr, und wenn man immer sagt, wann die Entrückung ist, das ist jetzt so wichtig, dass bei 11.15 ist. Für mich ist heilsgeschichtlich sehr wichtig. Aber es gibt was Zweites. Wenn heute einer stirbt, weil zum Beispiel der Amerikaner die Atombombe reinwirft in Nahe Osten und irgendeiner drückt auf den Knopf und es wird sich eine Atomrakete, oder es kommt ein Angriff. Ist euch klar, dass auf dem Hochberg des Taifinger ein militärisches Beobachtungszentrum ist? Eppler sind Messstätte, auch das Taifinger ist so ein Ding. Wenn heute eine Atomrakete auf der Hauberg fällt, dann sind wir am Trendsten, dass es nur klar ist. Und wisst ihr, was dann ist? Dann ist der Tag der Entrückung an dem Tag für uns. Das muss uns klar sein. Dann ist es heute. Und ich weiß nicht, wann sie fällt. Weil ich werde keine Postkarte schicken. Bevor ich sage, Vorsicht, mir schicke demnächst eine Atomrakete nach Taifinge. Sondern da wird was, ich weiß auch nicht, ob eine kommt. Ihr versteht mich richtig. Aber wir leben dahin, wie wenn keine Gefahr wäre. Und die Erde war noch nie so gefährdet wie zur Zeit.
dass das alles ausgelöst wird. Wenn wir jetzt nicht beginnen, bereit zu sein, dann wird es schwierig. Und so Gott will, werden wir das nächste Mal in 12 sehen, was das für ein Gesamtszenario ist, was da passiert. Es wird eine Katastrophe sein, ich sag's euch. Und es wird ein Drittel der Gläubiger wird zu Fall kommen in dieser Zeit. Das ist das Drama. Gut, ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, möchte dir einfach danken, dass du so treu bist, dass du dein Wort eigentlich alles aufgeschrieben hast, was wir wissen müssen. Dass wir sehen an den Zeichen der Zeit, dass sich alles zusammenbraut. Wir wissen nicht Zeit, wir wissen nicht Stunde. Wir können vielleicht heilsgeschichtlich etwas sehen, aber wir wissen, das ist näher als je zuvor. Und ich möchte einfach bitten, dass du uns bereit sein lässt, in dieser schwierigen Zeit bereit zu sein, wenn du kommst, dass unsere Herzen ungeteilt dir anhängen. Dass wir wirklich zu deinen Füßen liegen, dir dem Lamme folgen, wohin du gehst. Auf dass du in deiner Gnade uns durchbringen kannst in dieser schwierigen Zeit. Auf dass wir wirklich mit einem freudigen Herzen darauf warten, dass diese siebte, diese letzte Posaune erschallt, dass du uns holen kannst. Dass wir dann bei dir sein dürfen, alle Zeit. Erbarm dich. Hilf uns auch, diesen geistlichen Kampf aufzunehmen, auch Menschen noch zu ringen, wo wir wissen, dass sie verloren sind. Gib einfach Gnade in jeder Beziehung und dafür danke ich dir. Amen. Amen. Amen.